Bei Herr der Ringe verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich das anschauen kann. Da, verstehe ich nicht. Fantasy.
Das finde ich dann besonders spannend. Ja. Du bist Schriftstellerin und in Misery wird der Schriftsteller gequält, malträtiert vom Größten.
Ja, das ist schon nah an mir natürlich. Also so einen spooky, echten Fan, der dich dann quasi
ein Albtraum
festhält. Harold und Maude zum Beispiel.
Also ganz kurz kann man sagen, dass ein Teenager verliebt ist in eine deutlich ältere Frau als er, glaube ich. Schräger Film.
Sehr, sehr schräger Film.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom TV Media Podcast Erste Reihe Fußfrei. Heute zu Gast Claudia Rosbacher.
Hallo.
Wie geht's?
Danke, wunderbar. Ich habe die Sonne mitgebracht.
Ja, das hast du. Draußen scheint die Sonne, der Winter ist quasi vorbei.
Nein, ich nehme die Sonne wieder mit.
Wohin nimmst du sie denn mit?
In die Steiermark, wo sie hingehört.
Gemein.
In den Süden.
Du bist eigentlich eine Wienerin, die in der Steiermark lebt.
Ne? So ist es, ja.
Seit wann lebst du in der Steiermark?
Seit bald 11 Jahren.
Mhm. Wie hat sich dorthin verschlagen? Der Niederwegen oder?
Nein, mehr oder weniger durch die Steirer-Krimis, ne? Weil ich halt dann sehr viel recherchiert habe in den Regionen und auch viele Lesungen habe natürlich in der Steiermark, also schon auch anderswo, aber die meisten in der Steiermark und so ein bisschen ein Local Hero bin dort und und auch sehr nett immer aufgenommen wurde und insofern, es hat mich nicht wirklich was in Wien gehalten, weil mein Verlag sitzt irgendwo in der Pampa in Deutschland, da war ich sowieso noch nie. Also ich kann überall arbeiten, wo ich will und insofern hat sich das angeboten.
Warum nicht Wien-Krimi?
Erstens gab es damals schon genug Wien-Krimis, wie ich begonnen habe. Zweitens war es für mich nicht so prickelnd, weil ich ja in Wien gesessen bin, damals noch, auch noch in Wien zu morden bzw. zu recherchieren und einfach gedanklich auch noch in Wien zu bleiben. Und nachdem diese Frau in meinem Kopf war, die durch den Wald gelaufen ist, ich hätte natürlich den Wienerwald nehmen können, weil ich habe ganz in der Nähe vom Wienerwald gewohnt. Aber ich habe gedacht, nein, eben kein Wien-Krimi, gibt es schon genug. Und wie gesagt, und St. Pölten war jetzt auch nicht so mein... Ja, das Zentrum, im Zentrum meines Interesses, obwohl nichts gegen St. Pölten, ist ja auch toll. Und dann habe ich mich besonnen meiner Kindheit, wo ich immer in die Steiermark geschickt worden bin, ins Ferienlager, Rheinischkogel. Das war für mich immer große Freiheit.
Okay.
Kein graues Haus vor der Nase, nicht eingesperrt sein in der Wohnung.
Ja.
Und und das ist dann irgendwie wieder hochgekommen. Da habe ich gedacht, Wald. Waldrechtes Bundesland ist die Steiermark. Mein Mann ist Steirer, wobei, den habe ich in Wien kennengelernt. Der konnte mit 17, 18 nicht schnell genug flüchten von dort, weil er war wirklich am Land gewohnt.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob ich gewusst habe, dass es ein Steirer ist, wie ich ihn geheiratet oder kennengelernt habe. Ja. Und also das hat eigentlich wenig damit zu tun, aber es war natürlich schon eine gute Ausrede. Ja, mein Mann ist Steirer und deswegen habe ich quasi die Lizenz zu töten in der Steiermark.
Aber ihr lebt beide jetzt in der Steiermark? Also
ja, ich habe den verlorenen Sohn nach Hause gebracht. Hätte sich nie träumen lassen.
Unglaublich, oder? Was die Liebe ausmacht.
Ja.
Deine Steirer-Krimis werden ja alle verfilmt, also zumindest bis jetzt hat es 12 Verfilmungen gegeben.
Ja, wobei es sind nicht alles Romanverfilmungen, also es sind einige Romane verfilmt von mir, also einige Bücher von mir verfilmt. Ja. Es gibt aber auch sogenannte Spin-Offs, wo der Wolfgang und die Maria Murnberger, die auch die Drehbücher schreiben, eigene Geschichten schreiben mit den Figuren. Na, weil es ist einfach deshalb, weil ich kann im Jahr nicht zwei Romane schreiben und es werden aber zwei Filme pro Jahr gedreht und insofern finde ich auch wunderbar, weil das ein bisschen das Universum ein bisschen ausbreitet, ne? Das Steirer-Krimi-Universum, also er schreibt die Steirer-Krimi für Film, ich schreibe sie im Roman, dann verfilmt er wieder meinen Roman, dann, also das ist, entwickelt sich sehr, sehr, sehr dynamisch weiter und nichts Besseres kann mir passieren.
Natürlich nicht. Ich meine, die Frau Mohr ist nicht mehr in den Filmen, in den Verfilmungen dabei, weil ja die Darstellerin aufgehört hat.
Miriam Stein wollte nicht mehr zwei Steirer-Krimis im Jahr drehen, war hochschwanger mit dem zweiten Kind und wollte aussteigen. Und bei mir wäre es zwar recht gewesen, die Rolle wäre nachbesetzt worden, also meine Protagonistin Sandra Mohr, aber das wollte Wolfgang halt nicht. Und dann hat er eben eine andere Figur aus meinem Buch genommen, die im Background ist, die Anna Unterberger hat dann diese Rolle übernommen. Die hört jetzt aber auch auf oder hat aufgehört. Und jetzt kommt die dritte und die finde ich aber richtig cool. Also die eine junge, neue Generation, frischer Wind, finde ich ziemlich cool und habe sie eigentlich auch schon ins Buch eingebaut jetzt so ein bisschen.
Hat das schon her, okay. Ja. Wie magst du die Verfilmungen eigentlich?
Ich mag sie sehr, sehr gerne. Von mir aus können sie natürlich ein bisschen werktreuer sein, aber ich weiß natürlich auch, wie viele Leute da mitreden beim Film, gell? Und ich finde, Wolfgang macht einen super Job. Und die Filme funktionieren gut, sind in sich schlüssig und mir ist das vollkommen klar, ich komme aus der Werbung ursprünglich, ne? Also so schon filmaffin. Und mir war das klar, dass ich da jetzt nicht meine ganzen Romane da im Film wiederfinden werde. Und ich habe das auch miterlebt bei Kollegen, Krimi-Autoren, deren Bücher verfilmt wurden, die sich da aufgerieben haben und was sie geglaubt haben, das geht so eins zu eins. Und es ist nie was Gutes dabei rausgekommen, ich nenne keine Namen. Niemand war damit glücklich und insofern habe ich gesagt, okay Leute, ich halte mich raus, ihr macht das, ihr seid die Profis. Und bin eigentlich sehr gut damit gefahren. Ne?
Also, man muss loslassen.
Ja, man muss loslassen. Ich finde überhaupt, wenn ich als Autor die Filmrechte verkaufe, ich schenke es ja nicht her, also ist es ja nicht, dann muss ich auch loslassen können. Ne?
Ja.
Und ich habe auch nichts zu verlieren in Wahrheit. Mhm. Weil wenn der Film nicht gut ist, dann heißt es, das Buch war aber viel besser.
Ja.
Damit kann ich dann auch leben. Ist aber noch, so noch nicht wirklich, ich meine, natürlich kommt das vor, dass es gibt immer Leute, die sagen, das Buch war aber viel besser. Und in gewisser Weise stimmt es auch. Es hat einfach mehr Facetten, mehr Tiefe, dafür weniger Dialoge und es ist natürlich auch viel, viel mehr auf die Regionen zugeschnitten, als es im Film der Fall ist. Ne? Mhm. Weil der Wolfgang verfilmt in der Südsteiermark und plötzlich hast du eine Ruine drinnen, die in der Weststeiermark ist. Das weiß natürlich, fällt niemanden auf, der die Steiermark nicht kennt, aber Steiern fällt das sehr wohl auf. Und das wird es bei mir halt nicht geben.
Mhm.
Das kann ich mir auch nicht erlauben, weil ich mich wirklich in der Region recherchiere und das wirklich nicht austauschbar ist und die Themen aus der Region sind und die Charaktere aus der Region sind und nicht einfach so. Und da tut sich der Film halt leichter, weil da fährt einmal drüber mit der Kamera, ne? Und du weißt, wo du bist.
Ja.
So. Und ich muss halt eine Welt schaffen, ne? Beim Lesen.
Sind ja auch große Erfolge in der ARD, also es ist nicht
super,
im ORF.
Ja, unglaublich.
Quoten, sondern
ich, es gibt zwar immer wieder so Stimmen, ich verstehe nichts, obwohl die eh extra synchronisiert werden für Deutschland.
Ja.
Aber ja, es ist wahnsinnig erfolgreich, ja, erstaunlicherweise. Weil
kriegst du auch Feedback aus Deutschland?
Ja, schon. Ja. Und die Bücher gehen ja auch einigermaßen erfolgreich in Deutschland. Es könnte mehr sein, aber das ist wieder eine eigene Geschichte mit dem deutschen Buchhandel und was da so hinter den Kulissen rennt und den großen Verlagshäusern. Naja, es ist halt anders aufgebaut als in Österreich. Es läuft anders. Es gibt große Verlagsgruppen, die eigentlich alles dominieren und ich bin ja bei einem kleinen, unabhängigen Verlag, also für deutsche Begriffe.
Ja.
Österreich ist ja sehr gut vertreten, der Gmeiner Verlag.
Mhm.
Aber das ist dann halt schon in andere Voraussetzungen und da brauchst du schon noch, auch noch ein ordentliches Quäntchen Glück, dass das so jetzt, sage ich mal, bis in die Spiegel-Bestseller-Liste hinaufklettert. Aber ich sage mal, ich bin sowieso lieber zu Hause erfolgreich und nähere mich redlich. Ich freue mich, dass ich überhaupt von den Büchern leben kann. Das können die wenigsten Autoren.
Stimmt.
Und dass ich das hauptberuflich machen darf und beschwere mich nicht und wenn es ein bisschen was fällt schon ab von Deutschland und wenn es mehr wird, freue ich mich und wenn nicht, ist es auch okay.
Ja. Das Land Steiermark muss sich erleben, du machst urviel für die Region.
Ich bin auch Ehrenbotschafterin der Steiermark und ich habe auch das goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark bekommen. Ja.
Ja.
Ja. Und ich freue mich aber auch, dass sie mich so mit offenen Armen aufgenommen haben als Wienerin, ne? Weil die Wiener sind ja nicht unbedingt.
Gibt es da keine blöden Scherze?
Nein, gar nicht. Und ich weiß auch inzwischen, warum. Also erstens mal, ich pinkel niemanden ans Bein. Das versuche ich nicht zu tun, weil es gibt überall dumme, gescheite Debatte und so weiter und so fort. Ja. Also das hat mit Stadt, Land wenig zu tun. Und ich meine, ich beobachte sehr genau und ich habe mich natürlich sehr bemüht, ja, keine Fehler einzubauen, weil das wäre dann blöd, wenn du von außen kommst.
Ja.
Ne? Ich sehe aber auch gewisse Dinge, die ihnen nicht mehr auffallen. Ne? Also weil du als Außenstehende fällt dir vieles auf, was für dich jetzt nicht normal ist, für dich immer schon. Ne?
Yeah.
Inzwischen bin ich auch schon ein bisschen betriebsblind, weil ich jetzt schon so lange in der Steiermark bin.
Yeah.
Aber es ist schon, und ja, wie gesagt, das war nie ein Thema und das freut mich natürlich, ne? Weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich beschlossen hätte, Tirol-Krimis zu schreiben und ob das Buch überhaupt in die Buchhandlung geschafft hätte, ne? Als Wienerin.
Und so hat es geschafft und wie, Steirer Zwist ist der aktuelle. Ich habe ihn sogar da. Das Z von Steirer Zwist, also du bist jetzt ja quasi, ob gewollt oder nicht, irgendwie alphabetisch durchgegangen.
Naja, das war ganz lustig, weil am Anfang, ich wollte ja nur eine Trilogie schreiben. Ne?
Ja.
Aber der Erfolg war dann einfach so groß, dass man natürlich das nicht wegschmeißt und weitermacht. Es macht mir auch Spaß.
Ja.
Und bis dorthin war das Zufall, ne? Steirer Blut, Steirer Herz, Steirer Kind waren halt auf meinem Desktop Ordner, die alphabetisch waren, was sehr praktisch war. Ich dachte, das könntest du eigentlich durchziehen, ne? Wenn du es weiterschreibst. Und, weil das hat den Vorteil, dass man immer weiß, wann es erschienen ist, also die Reihenfolge nie vergisst und auch wo es spielt. Und das ist schon mal die halbe Mitte, dass man nicht durcheinander kommt. Ne?
Ja, ja, ja.
Bei den Filmen ist es anders, weil die Spin-offs ja dann so dazwischen grätschen im Alphabet, aber da kenne ich mich ganz ehrlich eh nicht mehr aus, weil es gibt auf einen Arbeitstitel, der dann im Nachhinein zweimal geändert wird vom Film.
Okay.
Ja, und dann bin ich immer komplett verwirrt und weiß nicht mehr, was ist das jetzt eigentlich. Ne? Also meine Bücher kenne ich schon noch, die Romanverfilmungen, die heißen noch so. Jedenfalls habe ich das dann beibehalten mit den Romanen, das Alphabet und ein Ende war natürlich absehbar. Ich war am Anfang auch sehr großzügig mit den Buchstaben, ich habe einige ausgelassen.
Yeah. Ja.
Aber es war alles so weit weg, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass das 15 Jahre so erfolgreich ist und dass ich das noch immer mache. Ja? Und naja, beim Zwist sind wir jetzt wirklich am Ende, weil mit einer Silbe nach Steirer kommt nichts mehr.
Ja.
Aber man lässt mich nicht aufhören. Das geht nicht. Also ich werde es zwar mal nicht gleich sofort weiterschreiben, sind wir jetzt eh unterwegs mit dem Buch lesen und Termine und so und werde dann in Ruhe anfangen wieder und nicht wieder auf Vollstress und Hamsterradl. Aber es wird sicher ausgehen, dass das Buch das nächste Buch dann, wie immer es heißen wird, das weiß ich auch noch nicht, wie ich das löse, dann im Herbst 2027 erscheint, also quasi Band 13. Ich möchte ein bisschen einen Relaunch machen, auch von den Covers her, ein bisschen fresher werden, auch so ein bisschen andere Perspektiven vielleicht reinbringen, so ein bisschen einen kleinen Relaunch machen und ja, das und mal ein bisschen lockerer angehen.
Da bin ich ja schon mal gespannt, wie der Titel lauten wird. Ja. Ja. Du, was magst du eigentlich, oder was sagst du zu Harry Prinz als Sascha Bergmann?
Genial. Ja. Der Harry ist super besetzt, also von Anfang an, als ich beim ersten Dreh dabei war, und er eben und ihm eben zugeschaut habe in der Szene, habe ich gedacht, bist du deppert, Sascha Bergmann lebt, ja, wirklich. Ja. Also das ist ihm so auf den Leib geschrieben, wobei das habe ja ich geschrieben, ohne zu wissen, dass er gecastet wird. Also das ist ja auch ein Talent, den so zu besetzen. Dabei habe ich den Harry schon ein bisschen gekannt vorher als Schauspieler und hätte ihn nie am Schirm gehabt für die Rolle. Aber wie ich ihn dann gesehen habe in der Szene, habe ich gedacht, bist du deppert, das ist so genial. Und er spielt das so gut. Weil es ist so schwierig auch, er ist ja so ein Macho-Wiener, so ein bisschen, das kippt dann leicht ins Proletoide, sage ich mal. Ja. Und das schafft aber genauso, diesen Schmäh auch rüberzubringen und immer so ein bisschen drüber, aber trotzdem sympathisch zu bleiben. Ne? Mhm. Das finde ich so cool.
Und die trockenen Schmähs, wie er die bringt, sind großartig. Ja,
genau. Das kann er super. Und man kann ihm nicht böse sein, weil das ist ja, unsere Welt wird ja immer woker und immer politisch korrekter und trotzdem, und die ganz ehrlich gesagt, die deutschen Redakteure versuchen natürlich auch immer diese Witze, die sie teilweise auch gar nicht so verstehen, zu unterdrücken. Aber aber da kämpft der Wolfgang ganz toll dafür. Also da bin ich ihm auch sehr dankbar, weil der Bergmann ohne blöden Schmäh,
der Witz macht
das
aus.
Ist kein Bergmann mehr, ne? Dann kannst du, das ist irgendein Krimi halt, Austauschbar. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht so gekränkt, dass jetzt wieder eine neue Darstellerin kommt, weil solange der Harry da bleibt, ist alles gut.
Ist alles gut, ja.
Wenn der Harry Prinz nicht mehr den Bergmann spielt, dann weiß ich nicht, ob ich noch zustimme, ob es dann noch weitere Steirer Krimis gibt im Fernsehen.
Verstehe ich, Harry Prinz ist echt ein starker Typ. Ja. Verfilmungen. Kommen wir zu den Verfilmungen. Von den Verfilmungen zu deinen Lieblingsfilmen, weil das ist ja hier ein Filmpodcast mit deinen Lieblingsfilmen. Außer natürlich Steirer-Krimis, die darfst du jetzt nicht nennen.
Tue ich eh nicht.
Also sag mir den ersten.
Obwohl ich auch Steirer-Krimis habe, die ich lieber mag und welche, die ich weniger mag, aber das ist hier nicht das Thema.
Nein, das ist hier nicht das Thema. Nenn mir bitte deinen ersten.
Den ersten. Ja, es ist jetzt kein Ranking, es ist nicht 1, 2, 3, sondern es gibt noch viel mehr Filme, die ich sehr, sehr gerne mag, aber die sind mir halt haften geblieben.
Ja.
Harold und Maude zum Beispiel. Ja.
Also schräger Film.
Sehr, sehr schräger Film. Ich muss jetzt nachschauen, aus welchem Jahr der ist. Das weiß ich nicht mehr. 1971, also auch nicht mehr der Jüngste.
Also ganz kurz kann man sagen, dass ein Teenager verliebt ist in eine deutlich ältere Frau als er, glaube ich.
Also es ist ein Teenager, sagt gar nicht, glaube ich, nicht mehr so um die 20, aber halt ein junger Mann, der eine sehr merkwürdige Mutter hat, also eine sehr wohlhabende, oberflächliche Mutter. Und er versucht halt immer, ihre Anerkennung zu bekommen, indem er seinen Selbstmord inszeniert. Mhm. Ja? Also das macht er richtig gut, aber die Mutter, also einfach nur, damit sie ihn wahrnimmt. Ja. Genau. Und die Mutter
sehr makaber
und die Mutter schreckt das auch gar nicht mehr. Und er hat auch einen Cadillac umgebaut zum Leichenwagen und baut dann später auch den Jaguar seiner Mutter um zum Leichenwagen und treibt sich halt auch gerne auf Friedhöfen herum und bei Bestattungen, also bei Beerdigungen. Und lernt eine alte Dame kennen, die Maude. Eine sehr unkonventionelle alte Dame, eine sehr schrille alte Dame, aber eine sehr liebe alte Dame, die eigentlich sein Gegenpart ist, also sein Gegenpol ist. Und die zwei verstehen sich sehr gut und lernen voneinander. Und ich glaube, sie verlieben sich auch ein bisschen. Das war damals, das war damals noch ein Tabu, dass jetzt junger Mann, wirklich alte Frau, die seine Großmutter sein konnte. Also das hat die Liebesszenen, die es im Buch ursprünglich im Drehbuch gegeben hat, haben sie rausgeschnitten. Ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert natürlich. Das durfte nicht sein, aber es schwebt so ein bisschen im Raum, dass sie dann auch also intim werden miteinander.
Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine Szene, oder?
Ja, wo sie halt dann im Bett aufwachen, nebeneinander auch so irgendwie, aber man weiß natürlich, wurscht, egal. Ja. Aber es ist sehr berührend auch, wie sie ihre Welten teilen und von der alten, lebenslustigen, lebensfrohen Frau lernt, die eigentlich auch teilweise schreckliche Vergangenheit hat. Ne? Also inhaftiert war während der Nazizeit, auch noch in Wien, während der Kaiserzeit aufgewachsen ist oder halt den Kaiser noch miterlebt hat. Ja. Witzigerweise Wien, ne? Keine Ahnung warum.
Ja.
Und ja, und die Mutter des Harold versucht halt, ihn zu verkuppeln mit einer jungen, standesgemäßen Dame, was er natürlich zu verhindern weiß, mit weiteren Selbstmordinszenierungen. Und die jungen Damen rennen alle schreiend davon. Also es sind extrem makabre, richtig coole Szenen. Und auch witzig, ne?
Aber was magst du so gern an dem Film? Also was?
Ich mag diese gegensätzlichen Figuren mag ich immer, ne? Und auch der... Diese Tiefe, diese Beziehung, die sie miteinander haben und was sie voneinander mitnehmen können. Und ich mag auch den Humor, ne? diese schrille Mutter, die irgendwie gar nichts damit, also komplett wiederum anders ist. Ne?
Mhm.
Und auch die ganze Stimmung, diese Atmosphäre, und eben, es gibt eben dieses eine Lied von Cat Stevens, der sich durch den ganzen Film zieht, der das so ein bisschen also einbettet und so.
Ja.
Und ich finde den einfach richtig cool, den Film. Und das Ende verrate ich jetzt nicht.
Nein, das verraten wir nicht.
Aber anschauen. Wirklich ein cooler Film.
Also ich verrate es nicht, weil ich es auch vergessen habe, ehrlich gesagt.
Ich hätte es auch vergessen, aber ich habe mich angestrebt. Also weil ich spreche nicht täglich über meine Lieblingsfilme, die ich teilweise vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und ich merke mir teilweise auch nicht einmal, was ich selbst geschrieben habe. Also
wirklich?
Ja, ich habe da ein ziemliches Nudelsieb hier.
Okay, dann zum zweiten Film bitte.
Was haben wir als zweites? Das Schweigende Lämmer müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viel reden, das kennt wahrscheinlich jeder.
Ne? Das müssen wir nicht erklären, das stimmt, aber warum magst du ihn so gern?
Auch da wieder diese Beziehung zwischen dem kannibalistisch veranlagten, inhaftierten Serienmörder, ne? Anthony Hopkins, ein hochintelligenter Psychiater, und diese junge, noch nicht einmal FBI-Agentin, also in Ausbildung, Jodie Foster, ich liebe sie sowieso, die da irgendwie interagieren auf einem relativ hohen Niveau dafür, dass es doch ein ziemlicher Thriller-Hauer ist. Also da geht es ja ordentlich zur Sache. Und ich finde den Film auch so toll, weil man so viele Facetten hat. Also ich habe ihn schon oft gesehen und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fällt mir was anderes auf.
Okay.
Ja, also es ist der Plot auch wirklich sehr gut, finde ich.
So das
Buch und
gelesen?
Ich habe das Buch nachher gelesen und es ist wirklich verdammt nah, also der Film ist verdammt nah am Roman,
das
ist, was sehr selten ist.
Ja.
Und das ist wirklich gut verfilmt worden, muss ich echt sagen.
Hast du die anderen Filme auch gesehen, Hannibal und dann?
Ja, aber die habe ich nicht so toll gefunden, also die hätte ich jetzt gar nicht so in Erinnerung, ganz ehrlich.
Ja, geht mir genauso. Also Schweigender Lämmer war Weltklasse.
Das war Weltklasse, das war wirklich richtig cool.
Ganz schlimm auch die Szene, hochspannend wird es, finde ich, wenn der diese Infrarot-Brille zum Schluss auf. Also das ist wirklich Nägelbeißer, oder? Hast du den im Kino gesehen?
Damals? Ich habe den ursprünglich im Kino gesehen, aber natürlich viele, viele Male dann nachher im Fernsehen.
Und Hopkins sowieso großartig auch. Aber Jodie Foster ja auch, stimmt. Ja. Und der dritte Film?
Was war denn der dritte Film?
Ich weiß es noch.
Warte mal, ich weiß es auch. Misery.
Das finde ich ja besonders spannend.
Ja.
Du bist Schriftstellerin und in Misery wird der Schriftsteller gequält, malträtiert vom größten
Ja, aber das ist schon nah an mir natürlich. Also so einen spooky, echten Fan, der dich dann quasi entführt, festhält und... zuerst ist alles Eitel Wonnener. Ich meine, zur Geschichte vielleicht kurz.
Ja.
Wer es nicht kennt, Misery, eine Stephen King-Verfilmung. Ich glaube, das Buch heißt Sie, aber nicht She auf Englisch, weiß ich nicht, wie er auf Englisch heißt. Ich glaube, Misery.
Misery.
Und ich glaube, das ist auch einer der wenigen Verfilmungen, mit denen er glücklich ist, der Stephen King. Also, weil er hasst ja zum Beispiel, Shining mag er gar nicht. Und also, das findet er, ist gut gelungen. Und ich glaube, er hat auch damals den Regisseur ausgesucht. Den ich jetzt nicht weiß, aber ich kann nachschauen.
Rob Reiner, der
jetzt gerade verstorben ist.
Ja, genau.
Ganz genau. Ja, und es geht um einen Bestseller-Autor, einen amerikanischen, Paul Sheldon heißt er, glaube ich, der sich zurückzieht in eine einsame Hütte im Wald irgendwo, und wie man das halt so macht, oder wenn man glaubt, dass das so getan
Machst
wird.
Machst du das auch?
Naja, ich lebe einsam, aber nie in keiner Hütte, aber
ich
brauche auch meine Ruhe, sagen wir mal so, zum Schreiben. Jedenfalls, er wird fertig, also er hat eine Erfolgsserie, die heißt, so wie ich die Steirer Krimis, bei seiner Erfolgsserie heißt aber Misery, das ist irgendwie so ein Roman, Liebesroman, keine Ahnung, das kommt da nicht raus, Schnulzette, aber sehr erfolgreich. Und er schreibt eben diesen neuen Roman fertig aus der Reihe und macht sich dann auf den Heimweg, natürlich in einem Schneesturm. Ich meine, da fragt man sich natürlich, warum fährt er ausgerechnet weg, wenn ein Schneesturm ist, aber gut, er macht das halt, weil sonst gibt es den Film nicht oder das Buch nicht.
Ja.
Und es kommt, wie es kommen muss, er kommt von der Straße ab und verunglückt und ist schwer verletzt. Und eine Frau, die dort in der Gegend wohnt, die Annie, so eine ältere Dame, nicht besonders attraktiv, glaubt ihn irgendwie aus dem Straßengraben auf, bringt ihn zu sich nach Hause und pflegt ihn. Ja, es ist alles abgeschnitten, Telefon, kein Telefon und so. Also sie kann keine Hilfe holen und es stellt sich heraus, also sie war ja immer Krankenschwester, also sie pflegt ihn und sie liebt ihn heiß, sie ist sein größter Fan. Sie hat alles gelesen, sie liebt die Misery, das ist seine Hauptfigur in der Reihe. Und weil er so dankbar ist, weil es ihm halt nach und nach besser geht, also das Bett lege ich nach wie vor, aber es geht ihm besser und als Dankeschön darf sie dann eben sein Manuskript, neues Manuskript als erstes lesen. Ne? Und es gibt nur ein einziges Exemplar, muss man auch dazu sagen, das könnte heute so nicht mehr passieren, ne? Das er auf der Maschine ihm geschrieben hat und sie liest das und dann kriegt sie, also dann kippt das Ganze, weil sie bekommt einen fürchterlichen Wutausbruch, wie sie bemerkt, dass die Misery am Ende sterben soll. Und das geht gar nicht für sie. Sie besteht darauf, dass sie dieses Manuskript verbrennt und dass es neu schreibt und. Und dann gibt es eben eine volle arge Szene, wo sie dann weg ist und er schafft es irgendwie, weil er ist ja gehbehindert, also er kann nur im Rollstuhl quasi, schafft das irgendwie da rauszukommen aus diesem Zimmer, wo er eingesperrt ist und dann schnüffelt er so herum und dann kommt er drauf, dass sie eine verurteilte Mörderin ist. Also sie war mal Kinderschwester oder Krankenschwester und da war was. Also das verrate ich jetzt auch nicht alles, weil vielleicht will sich den Film ja noch mal anschauen. Ja, und so geht das dann weiter und bis zum Exzess und bis zum, naja.
Sie misshandelt ihn richtig.
Ja, sie misshandelt ihn richtig. Also sie kommt dann drauf, sie erwischt ihn, dass er flüchten wollte und dann fesselt sie dann ins Bett und zertrümmert ihn mit einem Vorschlaghammer. Diese Szene ist so arg.
Die schlimmste Szene.
Die Fußgelenke und also komplett arg, ja. Aber es geht natürlich alles wieder gut aus, aber ich verrate nicht wie.
Ja, auch das habe ich jetzt mittlerweile schon wieder vergessen, aber großartiger Film, das weiß ich auch noch, hat mir sehr gut gefallen. Sie ist super gruselig,
Kathy Bates, großartig.
Hat auch den Oscar
gekriegt für die Rolle.
Völlig zu Recht, völlig zu Recht.
Finde ich auch.
Jetzt sind wir, das waren zwei gruselige Filme, kann man sagen, deswegen gleich die Frage an dich, was war dein erster Horrorfilm?
Das weiß ich so nicht mehr, aber ich habe...
Notizen gemacht.
Das habe ich auch, aber ich habe einen in Erinnerung, den ich relativ früh gesehen habe, das war Das Omen aus dem Jahr 1976.
Klassiker.
Auch wiederum so ein genialer Film, finde ich. Also mag ich voll gerne. Ich hätte auch andere nehmen können, aber ich bin jetzt nicht so der Horror nicht. Also der hat einen Plot und das ist eine coole Story und das ist ein bisschen mystisch, also mysteriös und Teufel und das Kind eben. Also das spielt eben so ein, ich kann den Plot kurz erzählen. Mhm. Der amerikanische Botschafter, der von Gregory Peck gespielt wird, wo war er denn? In Rom, zieht, also seine Frau ist hochschwanger und sie ziehen nach London, von Rom nach London, glaube ich, und dort bekommt sie ihr gemeinsames erstes Kind, einen Sohn, aber der stirbt bei der Geburt. Das weiß sie aber nicht, die Frau, die Mutter. In dieser Klinik gibt es einen Pfarrer, der bietet dem über die Maßen betrübten Vater, dem Gregory Peck, an. Es gibt einen kleinen Buben, der zur selben Zeit geboren ist wie sein verstorbener Sohn. Und die Mutter ist bei der Geburt gestorben und es gibt keine Verwandten und ob er sich nicht diesen Sohn da quasi also austauschen kann. Nee. Und so. Das macht er auch, seine Frau hat keine Ahnung und alles eitel Wonne. Und wie sie dann, ich glaube, ja, und dann, also dann ist er 5 Jahre alt und dann ziehen sie nach London, sowas. Zuerst spielt sie in Rom. Und dort beginnen dann mysteriöse Vorfälle. Also da bringt
Todesfälle.
Sich, Todesfälle. Da bringt sich dann plötzlich hängt sich sein Kindermädchen bei seiner Geburtstagsparty vor den Augen aller und so ganz viele makabre Szenen. Und das wird immer exzessiver, das Ganze. Ja, und dann stellt sich halt heraus, dass Damien heißt der Bub, dass der Damien der Sohn des Satans ist. Mhm. Und dann muss er sterben, aber der Vater kann er nicht, auch wenn er nicht der echte Vater ist, das Kind umbringen.
Ja.
Aber es wird dann ziemlich arg und wie gesagt, wieder ein Ende, das ich nicht verraten kann.
Ja.
Aber dieses Kind ist so gruselig. Der Darsteller, dessen Namen ich nicht weiß, ist auch dann nicht bekannt geworden im Erwachsenenalter.
Ja.
Der war 5 Jahre alt, wie das gedreht hat. Das ist unglaublich, dass man so spielen kann. Und ihm haben sie, das war ein blonder Bub, dem sie dann die Haare schwarz gefärbt haben für den Film, damit es noch gruseliger ist. Ne?
Ja.
Und ich meine, ich kann die Schlussszene verraten, weil die einfach großartig ist. und jetzt nicht zu viel verrät. Also am Ende steht der kleine Bur an der Hand der First Lady, von der Präsidentengattin, bei einem Begräbnis, dreht sich in die Kamera und lacht diabolisch hinein, also grinst diabolisch hinein. Und das ist so quasi Fortsetzung Folk, der Teufel lebt. Ne?
Ja.
Und es gab ja dann auch noch Omen 2, 3 und 4 und noch irgendeine Serie.
Remake, bla bla bla.
Aber das war natürlich alles nicht so, so geil wie der erste, wie das Omen halt, das Original.
Ich finde auch, super Film, starke Atmosphäre, 70er Jahre, gruselig. Ja.
Ja.
Vom Horror zur Komödie. Ganz was anderes?
Ja, ganz. Da habe ich mir auch am schwersten getan, muss ich sagen.
Weil du ungern Komödien...
Weil ich mag Spannung und ich mag Humor, aber ich habe das gerne eingebaut irgendwie. Wie ich es ja auch mache im Prinzip. Ne?
Ja, ja.
Ich meine jetzt mal abgesehen von Kindertagen, was man da alles lustig findet, das will ich mir eh gar nicht mehr beschreiben. Denn ich bin irgendwann einmal so als sehr junge Erwachsene auf die Screwball-Comedies gekommen, der 30er und 40er Jahre, die ich super finde, weil einfach diese Wortwitz, diese Wortgefechte, meistens zwischen Mann und Frau, ich liebe das, ja, so schnelle Dialoge und der Witz, Wortwitz einfach, das mag ich am liebsten. Ne?
Zum Beispiel, also Cary Grant, Catherine Hepburn, ich glaube,
die waren Vertreter und es war alles noch schwarz-weiß, Nona. Und dann ist mir eingefallen ein Fisch namens Wanda.
Auch sehr lustig.
Weil das hat auch so ein bisschen, es setzt da so ein bisschen an mit dem Screwball-Wortwitz und den habe ich auch sehr lustig gefunden. Also den habe ich auch im Kino gesehen damals. Den fand ich schon sehr witzig. Und da prallt eben dieser britische Humor auf den amerikanischen. Ne? Also diese zwei Kulturen, das ist so ein Culture Clash.
Ja.
Und das macht sehr viel Komik aus in diesem
großartige
Film,
ne? Schauspieler, oder? Kevin Kline, John Cleese.
Ja, und die Jamie Lee Curtis ist auch so lustig, finde ich. Mhm. Die mag ich auch sehr gern.
Absolut. Weil du vorher kurz gesagt hast, was du als Kind geschaut hast, willst du gar nicht mehr schauen. Aber was hast denn du als Teenager geschaut?
Als Teenager, also auch da gibt es einen Lieblingsfilm, Das Mädchen am Ende der Straße. Das ist die Jodie Foster, hat die Hauptrolle gespielt, war damals 13 Jahre alt. Und sensationell. Also es gibt keine Szene in einem Film, wo die Kamera nicht auf ihr ist. Und das ist eben auch so ein, eigentlich Kriminalfall-Thriller.
Sehr unbekannter Film.
Relativ unbekannt, ja. Aber es war eigentlich ihre erste große, richtige Rolle, weil der Taxi Driver war, glaube ich, vorher. Aber das war natürlich auch eine wichtige Rolle gehabt. Aber das ist wirklich großartig. Da spielt sie eben das 13-jährige Mädchen, das man hat den Eindruck, alleine in einem Haus lebt. Irgendwo, sie kommt ursprünglich aus England. Man erfährt, dass sie vor kurzem mit ihrem Vater eben dort in dieses Haus gezogen ist. Und am Ende der Straße, also auch eher abgelegen das Ganze, in Maine. Und dieser Vater, der taucht aber nie auf. Ne? Also den gibt es einfach nicht. Man hat den Eindruck, sie lebt dort allein und sie lebt dort auch allein.
Ja.
Und ihre Vermieterin will immer ihren Vater sprechen, ne? Und sie sagt, ja, das ist jetzt nicht, oder? Also es gibt ihn irgendwie nicht. Ne? Und dann kommt, und es ist eine ganz böse, dominante Frau, und die will immer irgendwas und dann will ihre Marmeladengläser aus dem Keller holen und was weiß der Geier. Und ist sehr übergriffig, ja. Und dann gibt es auch noch ihren Sohn, also den Sohn der Vermieterin, der ein bisschen pädophil ist, ganz klar, ne? Der auch das Mädel besucht und wo ist denn dein Vater und so. Und sie ist aber sehr selbstbewusst und sie schafft es immer wieder, ihre Rolle ist ein Wahnsinn. Ja? Sie ist so selbstbewusst und sie weiß so, was sie will und sie lässt sich nichts gefallen. Ja? Mhm. Und und dann eines Tages kommt wieder diese Vermieterin und will die Marmeladengläser aus dem Keller holen und schert sich nichts um die Kleine und macht diese Kellerluke auf, geht hinunter, lässt einen Schrei los, offenbar hat sie was Schreckliches gesehen, rennt hinauf, wieder diese Händeltreppen und die Luke fällt ihr auf den Kopf und sie verstirbt blöderweise im Keller und dort bleibt sie auch liegen. Ne? Also wird wieder der Teppich drüber gezogen, der Tisch drüber gestellt und das Leben geht weiter. Ne? Und die Kleine versucht dann ihr Auto wegzufahren, kann aber nicht Auto fahren, also die Jodie, die anders heißt, Rin heißt sie, glaube ich. Und während sie das macht und der Motor natürlich immer absauft, weil sie gar nicht Auto fahren kann, kommt einer am Fahrrad, ein junger Bursche daher, in einem Zauber, mit einem Zylinder, mit einem Umhang, ein junger Zauberer. Der Neffe vom örtlichen Polizisten, der eine nette Figur spielt in dem Film. Und die freuen sich an, die verlieben sich auch, das wird ihre erste große Liebe und dann offenbart sie ihm auch, dass ihr Vater sterbenskrank war und deswegen sind sie eben nach Maine gezogen, damit, wenn er stirbt, die Mutter keinen Zugriff hat auf die Tochter.
Yeah.
Sie sind einfach verschwunden und er ist dann auch gestorben und deswegen taucht er nie auf Und das verrät sie ihm. Ne? Und dieser Pädophile, der taucht halt immer wieder auf und es wird immer enger und immer enger und immer enger und es gibt fast schon keinen Ausweg mehr. Naja, und dann der Rest wird wieder nicht verraten, weil sonst spoilere ich.
Aber das heißt, das hast du als Teenie?
Ich habe es geliebt. Okay. Und da gibt es einen Satz, wo sie zur Vermieterin sagt, this is my house. Und da schaut sie rein und du denkst, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist unglaublich.
Aber da hast du schon offenbar so ein Faible gehabt für dunkle Spannung. Abgründe und Spannung.
Ja, Spannung.
Also wann hast du eigentlich gewusst, dass du Schriftstellerin...
Also wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, ich, wieso? Ich hatte dann vor 20 Jahren mal eine Idee. Oder eigentlich schon weit davor, aber ich mir gedacht, da war ich eben noch in der Werbebranche, aber keine Zeit gehabt und ich habe auch nicht gewusst, ob ich überhaupt einen Roman schreiben kann, weil nur weil du jetzt irgendwelche Folder schreiben kannst oder Spots schreiben kannst, heißt das ja auch nicht, dass du einen Roman schreiben kannst.
Ja.
Und dann irgendwann war da wieder so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, na bitte, ich will jetzt nicht wieder in einer Agentur anfangen.
Ja.
Blöd, weil alt werden darfst du ja nicht in der Werbung. Damals hat man auch noch gutes Geld verdient, aber das ist jetzt auch vorbei, glaube ich. Habe ich mir gedacht, so und jetzt probiere ich das, ob ich das kann. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen ersten Thriller geschrieben, also nicht Krimi, Thriller, der in der Karibik spielt, weil ich damals immer wieder in der Karibik war. Habe die Welt aber nicht drauf gewartet, aber ich habe trotzdem weitergemacht und noch ein Thriller von mir erschienen, der auf Mallorca spielt. Und dann irgendwann kam die Muse daher, küsste mich in der Nacht und dann waren die Steirer-Krimis geboren.
Von der Karibik über Mallorca in die Steiermark.
Immer enger, ganz komisch. Ne?
Du, wenn ich dich jetzt fragen würde, mit welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin du gern essen gehen würdest, ahne ich schon.
Ja, würdest du es jetzt erraten,
was die Antwort ist, ich nehme an Jodie Foster, oder?
Ja, also ich bin ja so gar nicht das Fangirl. Ja? Ja. Ich finde ja die meisten Schauspieler extremst anstrengend. Also, sie reden wahnsinnig gerne über sich selbst, sie müssen sich immer inszenieren.
Kennst du so viele?
Nur ich kenne schon ein paar. Und es sind natürlich nicht alle, es gibt auch ganz viele, die eigentlich voll langweilig sind. Ja? Also sie sind zwar spannend, wenn sie eine Rolle spielen, aber wenn sie sich selbst sind, ist es voll langweilig.
Ja.
Es gibt aber bitte auch ganz Liebe, ja? So ist es nicht. Ja? Der Harry ist zum Beispiel ganz ein Lieber und meine beste Freundin ist auch Schauspielerin. Aber, die Katrin Beck, die ist aber in L.A. meistens, also jetzt ist sie wieder da und ist, aber ja, egal. Die kenne ich seit der Mittelschule. Und also ich bin jetzt nicht so das Fangirl, aber wenn man mich zwingt, darüber nachzudenken, dann wäre es für mich die Jodie Foster, weil die einfach hochintelligent ist und sich mit der gut unterhalten kann. Ne? Und die, ich habe zufällig heute irgendwo auf Insta oder so eine Rede gesehen von ihr, die sie gegen den Trump hält. Ne? Ganz aktuell, was ein wirklicher Zufall ist, weil ich habe jetzt ewig lang nicht über die Jodie Foster nachgedacht.
Ja.
Aber ich glaube, die ist einfach wahnsinnig gescheit. Die spricht perfekt Französisch.
Stimmt.
Also nicht so franglais, wie es so schön heißt, sondern wirklich, die war nämlich in einem Lycée, im Lycée Français in Kalifornien, also nicht in L.A., aber irgendwo in Kalifornien. Also spricht perfekt Französisch und ist einfach eine wahnsinnig spannende Frau und ist eben nicht nur Schauspielerin, sondern produziert auch, schreibt auch.
Führt Regie.
Also die hat schon was drauf, ja, und die ist sicherlich, mit der kann man sicherlich tolle Gespräche führen und das wäre für mich spannend. Wer auch spannend wäre, ist mir auch noch eingefallen, die Hedy Lamarr, ist auch ein ähnliches Kaliber, die ist verstorben, da kann man sich nicht mehr treffen. Ne?
Ja.
Die ja nicht nur eine wunderschöne, wunderschöne Frau war, also eine Wienerin, die in Hollywood Karriere gemacht hat, aber schon sehr lange her.
Ja.
Und die aber auch eine wahnsinnig gescheite Frau war und auch diesen Torpedoantrieb erfunden hat. Ne?
Ja, das
im Prinzip als Vorreiter gilt für die modernen Kommunikationsverbindungen. Ne?
Weil sie wissen Frequenz, gar nicht so viele.
Nein, das wissen nicht viele. Sie diesen Frequenzwechsel erfunden hat, ne? Wo jetzt im WLAN und alles Mögliche drauf passiert.
Voll spannend,
ne?
Eigentlich.
Voll spannend. Also ich mag intelligente Menschen. Wurscht, ob Männer oder Frauen. Ja, ich mag intelligente Menschen und keine, die nichts anderes können, als über sich selbst sprechen.
Von den Lieblingsfilmen jetzt zu einem eher, sagen wir mal, schlechteren Film oder sagen wir mal so anders, was ist für dich ein überschätzter Film?
Also was ich nicht mag als ganzes Genre ist diese Fantasy. Ich mag zum Herr der Ringe, verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich das anschauen kann.
Wirklich?
Na, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht. Also Fantasy, no, geht
Weil
mir nicht.
Weil fliegende Drachen oder...
Ja, das ist für mich, ich weiß nicht, das ist... What?
Damit kannst du nichts anfangen.
Nicht wirklich, ne?
Sonst
und Actionfilme mache ich auch nicht. So, das ist Chim-Bum-Krach. Das brauche ich auch nicht.
Also
diese Hollywood-Busters, diese... Das brauche ich auch nicht.
Also so...
Schießereien und irgendwelche Krieg, da, was weiß ich was. Also das brauche ich auch nicht. Nein, ich habe gerne so... diese... eher... Personen, charakterlastigen und nicht diese Action. Ich brauche feine Plots, da muss gar nicht so viel passieren.
Ja.
Und ja.
Jetzt ist gerade The Housemaid im Kino. Hast du den gelesen bzw. gesehen?
Nein.
Okay. James Bond, ist das ein Fall für dich? Oder ist
bis
schon
zu dem Moment, wo es dann eben Jim Boom Krach geht. Am Ende wird es mir dann immer zu langweilig. Anfang mochte ich immer, aber am Ende, wenn es dann anfängt mit irgendwelchen Hubschrauber und Schießereien und Dings, Action, dann, dann interessiert es mich nicht mehr. Das brauche ich nicht.
Wie ist das, wenn du mit deinem Mann fernschaust?
Also mein Mann, der schaut sich sowas überhaupt nicht an.
Was schaut er? Was schaut ihr gemeinsam? Habt ihr irgendwas, was ihr gemeinsam schaut oder gar nicht gemeinsam schauen könnt?
Nein, eigentlich nicht, außer dass ich mir Sachen anschaue, die er nicht sehen kann, weil er ein fürchterlicher Schisser ist also nicht, und dann nicht schlafen kann. Also er wird zum Beispiel nie einen Horrorfilm anschauen oder einen Thriller oder wird er gar nicht. Er hat am liebsten Komödien eigentlich, aber er ist jetzt auch nicht so der Film-Junkie, der hat seinen eigenen Film im Kopf. Er ist Künstler und eigentlich immer beschäftigt mit seinen, mit seinen Dingen. Also ein bildnerischer Künstler.
Da fällt mir übrigens ein, die Ruth Gordon, die er spielt, die nette, die wunderbare Maud, ja, ist ja total gruselig in Rosemary's Baby.
Ja.
Hast du den auch gesehen?
Den habe ich auch gesehen, ja. Den hätte ich auch nennen können, aber ist halt auch schon ewig her, gell?
Ja. Aber erstaunlich,
Carrie,
oder?
Carrie war auch cool.
Ja,
Hat mir auch gut gefallen.
Alles so ältere Filme, gell?
Ich sage ja, mir aufgefallen, alles aus dem letzten Jahrtausend.
Nichts Neues dabei.
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich meine, es ist schon so, dass ich jetzt, seit ich schreibe, viel, viel weniger zum Lesen komme und zum Filme schauen. Mhm. Und ganz ehrlich, es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig tolle Filme, also schon, gibt es schon, aber ich fand es schon früher irgendwie anspruchsvoller. Also es gibt viel Mist.
Netflix oder so? Schaust du da?
Ja, die Serien mag ich schon auch, aber das ist jetzt, ja, das war jetzt für mich nicht so. Ich habe mich jetzt so mehr wirklich auf den großen Film konzentriert und so. Ich meine, da fällt mir jetzt, also jetzt von den neuen Sachen, Twin Peaks war zum Beispiel damals auch so eine Serie, ne, wo man wirklich aufgestanden ist und ich muss jetzt nach Hause, ich muss Twin Peaks schauen.
Ja, 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 ja. Also das da hat man drüber Serie. Geredet genau. Dann am nächsten Tag. Ja.
Und jetzt ist das halt alles so, ja, stream ich halt, ne, wann immer ich will und so. Das ist irgendwie. Das verliert dann irgendwie auch so. Ich nehme die Zeit dann nicht. Ja? Wenn ich weiß, es ist jetzt, ich bin so halt so oldschool. Ja. Ja. Ich stream schon, aber ich bin oldschool. Ich warte immer drauf, wenn was im Fernsehen kommt. Oder. Ja. Und Kino ist halt jetzt auch nicht mehr so. Also in Wien war ich öfter im Kino, aber ich wohne jetzt am Land. Und
wo ist das nächste Kino?
In Graz. Für dir? Nein, eigentlich in Graz, in Weiz ist auch nah.
Okay. Wie lange fährst du da?
Jeweils 15, 20 Minuten.
Oh, das geht eh.
Nein, das geht eh.
Ja,
aber stimmt. Trotzdem rafft man sich jetzt nicht so auf. Ja, ich denke mir dann eh mal, wenn es in Wien von A nach B fährst, brauchst du länger, ne?
Ja.
Als 20 Minuten, aber ja.
Und zum Abschluss jetzt die Weinfrage, damit ist nicht das Getränk gemeint, sondern weinst du bei Filmen?
Ja, oder? Ganz nah am Wasser gebaut.
Ja?
Ja. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wann mich zum letzten oder zum ersten Mal, ich blähe ständig, also Das ist furchtbar. Also,
aber ist doch schön, wenn dich ein Film berührt.
Ich kann sogar bei Mama Mia habe ich sogar geblärt im Fernsehen. Also im Kino sogar war ich da. Ich kann, also ich bin da sehr rührselig.
Bist du ABBA-Fan? Singst du damit?
Ich war es früher nie, aber jetzt schon.
Seit dem Film?
Na, seit es wieder, ja, sicher, das ist ja wieder durch das Musical und durch den Film ist das wieder gehypt worden. Ne? Und dann kommt man eigentlich drauf, wie genial diese Musik eigentlich ist. Mhm. Und der Mann meiner Freundin, die in L.A. lebt, von der Katrin, der ist bei ABBA L.A., das ist so eine Band, ja, und die sind richtig gut.
Eine Coverband?
Ist, ja, eine Coverband, und die machen aber Gigs für 8000 Leute und so, geil, und die sind richtig gut. Und er ist dort eben der
Björn oder der
Pianoman. Pianoman. Nein, weder noch, der ist Pianoman.
Okay.
Das ist irgendwie extra.
Also
aber jedenfalls, ja, die sind schon großartig, die Nummern und so banal sie klingen, sie sind es nicht. Und das ist auch die Kunst beim Schreiben. Es haben schon Journalisten behauptet, dieser Stil, das ist so simpel. Ja, dann schreib's einmal. Das ist nämlich genau mein Ansinnen, ja. Und dass das jeder versteht und nicht, dass du über nichts drüber stolperst, weil gescheit reden oder schreiben kann bald einmal jemand. Ja? Aber einen Punkt zu schreiben, und ich meine, meine Zielgruppe ist wirklich von tatsächlich männlich 16, nämlich wirklich, wo man sagt, die lesen nicht, bis Oma mal, solange sie noch lesen kann, ja, und querbeet. Und von der Supermarktkassiererin bis zum Hofrat. Also irgendwas hat die einfache Sprache.
Ja.
Ist ja deswegen nicht jetzt trivial oder so, ja. Aber ich versuche ganz bewusst einfach zu sein von der Sprache her.
Aber heißt es nicht, Krimi- und Thriller-Fans sind vor allem weiblich? Also zu
das sollte man meinen. Ja. Es ist mit Sicherheit so, dass mehr Frauen Bücher lesen, aber wenn du zu meiner Lesung kommst, wirst du sehen, dass ich nicht, wie bei fast allen meiner Kolleginnen, die Frauen 50 plus dort sitzen und ein paar mitgebrachte Männer, sondern tatsächlich auch freiwillig gekommene, jüngere Burschen, mehr Frauen, ja, weil sie mehr lesen, aber irgendwie ist meine Zielgruppe einfach viel breiter.
Cool.
Ja. Hat auch mit den Filmen zu tun wahrscheinlich.
Mhm. Irgendwann hole ich mir den Harry Prinz her und dann werde ich mit ihm über die Lieblingsfilme reden.
Ja, gerne.
Vielleicht kommst du damit.
Ja. Der Harry ist übrigens entzückend, weil der das auch sehr zu schätzen weiß, dass ich diesen Sascha Bergmann erfunden habe, weil das hat ihm eigentlich die Rolle seines Lebens beschert. Mhm. Weil ich meine, das ist jetzt doch schon, der erste Film ist 2012 gedreht worden, er ist 2014 ausgestrahlt worden, aber in Wahrheit ist er jetzt schon seit echt langer Zeit gut beschäftigt. Ne,
mit Man verbindet ihn schon sehr damit, gell?
Ja. Und ja,
also ich habe übrigens den Steirer-Twist in einem total schönen Einband bekommen.
Das sind die Druckfahnen, weil das Buch ja noch in der Druckerei war. Mhm. Und wir eben so ein Blogger- und Journalistenpaket gemacht haben.
Mhm. Und das vielleicht können wir das verlosen mit deiner Unterschrift.
Sehr gerne.
Machen wir das doch, oder?
Das können wir gerne machen.
Ich glaube, das machen wir.
Ja.
Das ist jetzt der Abschluss dessen. Du wirst es signieren, hoffentlich, und dann verlosen wir das einfach.
Das machen wir. Gerne. Machen
wir. Okay. Tasche holen. Ja. Wir werden das nachher unterschreiben. Ja. Ich sage schon mal danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. War gerne. Sehr lustig. Mal was ganz was anderes.
Mal was anderes, gell? Ja, super. Alles klar. Danke dir, gell?
Danke. Tschüss.